Wir sprechen jetzt über den ersten FC Köln, leider einer der beiden Absteiger in dieser Saison. Und wenn es ja nur der Abstieg wäre, es kommt ja noch Kassurteil, Transfersperre, Trainerwechsel und alles Mögliche mit dazu. Eine große Aufgabe, das jetzt aufzuarbeiten. Ich bin froh, dass ich das nicht alleine mache, sondern dass Saskia Neumann hier ist vom Trotzdem hier Podcast. Jetzt geht's los und dann schauen wir mal, wie wir das hier verarbeitet kriegen.
Hier ist der Rasenfunk Royal.
Ich werde eine Wohnung hier suchen, um hier dann in der Nähe der Arena auch zu wohnen, aber es ist nicht so einfach. Ich habe schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter wollte einen langfristigen Mieter.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Das war Markus Mainz hier noch in seiner Zeit bei Schalke und die Frage stellt sich, Saskia, erstmal schön, dass du da bist.
Ja, moin und vielen Dank für die Einladung.
Was glaubst du, wie langfristig werden in Zukunft die Mietverträge von FC-Trainern sein?
Ach, ich bin eh erstmal gespannt, was da jetzt alles passiert. Aber ich könnte mir vorstellen, wird schwierig. Also sagen wir es mal so, ich glaube, der Trainerstuhl in Köln, das ist schon jetzt vielleicht für einen Trainer nicht per se erstrebenswert.
Ja, nicht mal ein Wackeldackel würde auf einem so wackeligen Stuhl sitzen wollen. Ich meine, wir gehen ja gleich ins Detail in diese Saison rein. Es hat nicht gereicht, Abstieg dann am letzten Spieltag und da war es ja auch sehr früh klar. Wir nehmen jetzt auf am Montag danach, das heißt, es ist noch nicht so allzu viel Zeit vergangen. Wie geht's dir denn jetzt mit dem Abstieg?
Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich tatsächlich Samstag direkt danach, nach dem 2-0, sind dann schon die ein oder anderen Tränen geflossen. Wobei man ja auch sagen muss, dass es ein langsamer Tod war, ne? Also das ist ja auch so ein Punkt. Also du hast halt nochmal diese Hoffnung und das ist halt genau der Punkt, also ob das gegen Bochum war oder Union, wo du in der Nachspielzeit da die Spiele noch drehst, dass du aber, also seit dem 26. Spieltag auf dem Abstiegsplatz stehst und eigentlich da schon klar war, okay, Mainz ist dann doch den Tick besser. Und dieser langsame Tod dann, also ich habe auch zu den Jungs vom Trotzdem hier Podcast auch gesagt gestern, du gehst in dieses letzte Spiel und weißt du 99%, dass du absteigst. Und dann gibt es dieses 1%, also 1% Funken Hoffnung. Und das macht ja Fußball auch irgendwo aus. Aber dieses Gefühl, Fußball kann, das kann irgendwie noch funktionieren. Und wie gesagt, dann ist nach einer desolaten Leistung, und das war ja, wie gesagt, nicht nur jetzt am letzten Spieltag, werden wir gleich noch im Detail zu sprechen, dann auch verdient abgestiegen. Punkt. Und bei mir ist aber tatsächlich gerade so, dass sich diese Trauer tatsächlich eher so ein bisschen in Wut umschlägt, weil wenn wir eben gleich auch über das Thema Kassurteil plus das Ganze, was damit zusammenhängt, sprechen, dann ist das einfach eine Katastrophe von den handelnden Personen. Und das sackt jetzt gerade alles so und prasselt auf einen ein. Und ich glaube, das könnte über den Sommer noch recht spannend werden, was da bei dem Verein passieren wird.
Ey, ich sag dir nicht nur im Sommer, aber das brauche ich dir ja sowieso nicht erzählen. Du bist immer viel näher dran als ich. Also sprich, du bist schon in der Ärgerphase der Trauer. Das ist ja gut zu wissen. Zur Akzeptanz wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Aber ja, dann lass in die Saison gleich reingehen. Es hilft ja alles nichts.
Richtig.
Ja, es ist ja immer so, dass wir mindestens zwei Absteiger hier besprechen müssen im Rasenfunk Royal. Und wir springen, wenn wir mal deine fünf Aspekte durchgehen, da springen wir quasi noch vor die Saison zurück. Und das wäre nämlich auch der Punkt, wo ich auch hin zurückgesprungen wäre. Die Transferperiode. Wie blickst du denn mit dem Wissen der Saison, wie sie gelaufen ist, darauf zurück? Ich habe so neutral formuliert, wie es geht.
Ja, es ist okay, es ist völlig in Ordnung. Vollkatastrophe. Also kann ich nicht anders sagen. Also wie gesagt, nochmal für alle, du gibst halt deine Leistungsträger, Hector hört auf, Skiri geht nach Frankfurt, tatsächlich noch mit die beiden besten Spieler in der letzten Saison. Und du holst keinen Ersatz, also du holst vielleicht irgendwie Paccarada, wo ich mir aber denke, ja, ist vielleicht in der Zweitliga der beste Linksverteidiger gewesen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass er eher Fünferkette gespielt hat. Hat dann nicht ganz so den Durchbruch geschafft da auf der Seite. Dann hieß es zum Sommer hin noch von Herrn Keller, wir werden auf jeden Fall noch einen gestandenen Sechser holen. Ist nicht passiert. Und dann sieht man halt, wenn dann eben ein Spieler wie Ljubicic, der halt bleibt, aber dann auch nicht seine Leistung abruft, und dann hast du halt einen Husen Basic und einen Madl, also beides auch wirklich junge Spieler, denen ich vielleicht noch nicht wirklich zutrauen will, eine komplette Saison da als Leistungsträger zu glänzen. Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Ja, dann habe ich da einfach schon komplett versagt. Also ganz ehrlich. Und wie gesagt, auch vom Stürmermaterial. Du gehst im Endeffekt mit Selke als einzigen Bundesliga-Stürmer, wenn man es mal so sagen kann, in die Saison. Und dass jetzt Selke auch nicht der Top-Stürmer ist, müssen wir auch nicht drüber reden. Aber du hast dahinter halt einen Steffen Tigges, der sich halt auch noch nicht wirklich bewiesen hat. Und dass jetzt Selke auch verletzungsanfällig ist, war auch klar. Und ja, dass der FC vielleicht jetzt nicht die große Kohle hat, da ordentlich auf dem Transfermarkt um sich zu schmeißen damit. Aber es ist halt, du hast deinen Kader nicht für die Bundesliga zusammengestellt, Punkt.
Ja, beziehungsweise du hast diejenigen Spieler, die da sind, offenbar überschätzt. Wenn wir mal kurz bei den Abgängen Hector Skiri bleiben, also Hector ins Karriere abgegangen, ist Skiri zur Eintracht Frankfurt. Also Hector sollte ersetzt werden durch Paccarada. Wer war denn der geplante Ersatz für Skiri?
Das weiß nur Christian Keller. Nein, also ich glaube, man hat tatsächlich so ein bisschen auf Ljubicic gehofft, der ja in der Saison davor gemeinsam mit Skiri ja tatsächlich da ein gutes Duo gebildet hat. Also es war ja wirklich so. Du hast dann aber, wie gesagt, also Martel, muss ich dazu sagen, hat mich die Saison, also der hat einen guten Sprung gemacht, der war auch sehr stabil, aber es ist halt kein Skiri. Also das darfst du auch nicht vergessen. Plus Skiri war ja auch noch eine Person, die ja auch offensiv tatsächlich noch ein bisschen mehr gebracht hat. Er war eigentlich kein reiner Sechser, wenn man so will. Und er war halt letztes Jahr bei uns einfach auch ja der Topscorer. Das darfst du auch nicht vergessen. Ne? Und naja, das muss man sich mal überlegen. Also das ist ja Wahnsinn. So. Und ja, und wie gesagt, Ljubicic hat die Leistung nicht gebracht. Nicht der einzige die Saison, aber ja, du hast halt einfach nicht dafür gesorgt, dass da adäquat ersetzt wurde. Und das ist, wie gesagt, also das ist so, ich kann ja auch nur mit dem Kopf schütteln. Also wenn ich mir diese, ich sitze da und denke mir so, was ist denn passiert? Also was, die müssen sich doch klar gewesen sein, dass diese Abgänge, und ich meine, davor war es ja auch schon mit, du hast ja, wie gesagt, Modest, der damals weg ist. Du hattest mit Özcan, der nach Dortmund ist. Also alles über die letzten, das muss man ja schon ein bisschen länger sehen, eigentlich über die letzten 2 Jahre, über die letzten 2,5 Jahre, hast du alle Spieler, die wirklich gut waren beim FC, nicht ersetzen können. Also nicht in der Form ersetzen können. Und diese Hoffnung, dass man vielleicht so einen Spieler hat wie jetzt, und das muss man ja auch sagen, jetzt in der zweiten Saison, Chabot, der dann halt da zumindest irgendwie noch ein bisschen heraussticht tatsächlich, der aber in der ersten Saison auch einfach katastrophal gespielt hat. Dass der sich jetzt so entwickelt, ist super. So. Mhm. Aber damit kannst du ja nicht rechnen. Also du musst ja schon Material auch holen, was Bundesliga-tauglich ist. So. Und das wurde halt einfach überhaupt nicht gemacht.
Vor allem, wenn du ja weißt, es kann sein, dass wir jetzt dann für 2 Transferperioden keine Spieler mehr holen können. Ich meine, wir werden auf jeden Fall zum Kassurteil noch kommen, aber nach allem, was wir jetzt wissen, damals im Sommer hat man sich das angeguckt, die Transferperiode, und dachte sich, also die sind sehr überzeugt, vielleicht gibt es irgendwas in Steffen Tigges, was ich nicht gesehen habe. Vielleicht hat Steffen Baumgart auch gesagt, der und der wird den nächsten Sprung machen. Vielleicht holen sie auch junge Spieler hoch. Nochmal ein ganz anderes Thema. Und man war sich aber, also ich habe die Transferperiode angeguckt und dachte mir so, naja, also gut, das mit dem Kassurteil, das muss ja wohl revidiert werden, weil ansonsten würde man ja nicht so handeln. Ansonsten würde man sich ja absichern. Und jetzt im Nachhinein ist es noch absurder, muss ich wirklich sagen. Und das war ja schon im Sommer so, wenn man mit Köln-Fans gesprochen hat, die haben damals schon gesagt, ey, wir steigen ab. Und ehrlicherweise mein Gegenargument, ich habe auch Köln nicht auf den Abstiegsplatz getippt, mein Gegenargument war immer Steffen Baumgart. Weil ich mir dachte, wenn es irgendjemand schafft, MacGyver-artig aus ein paar Haaren, einem Kamm und einem Gaffertape ein Märchenschloss zu bauen, dann Steffen Baumgart. Aber das sollte halt dann doch nicht so sein.
Ja, und auch da glaube ich, er hat das zum Teil mit dem, Material, was ihm zur Verfügung stand. Und ich glaube tatsächlich auch, das muss man ja auch sehen. Also er hat ja zum Beispiel auch, ich meine, jetzt zuletzt Tuzin Basic hat einfach sehr, sehr häufig gespielt. Ne? Also er hat den schon ein bisschen besser gemacht, das muss man ganz klar sagen. Aber, und das ist tatsächlich ein Thema ja gewesen, und du hast es eben schon kurz angesprochen, das ganze Thema Jugend hochziehen, war ja jetzt nicht die Stärke von Steffen Baumgart. So. Und wenn man dann jetzt auch sieht, dass Timo Schulz ja dann später mit zum Beispiel Finkgräfe und Damien Downs jetzt nochmal zwei hochgeholt hat und Finkgräfe da überzeugt hat, ich glaube, das wäre unter Baumgart nicht passiert. Und so gern ich ihn hab, ich wäre tatsächlich auch mit Baumgart einfach in die Rückrunde gegangen und ich wäre auch wahrscheinlich jemand gewesen, der gesagt hat, ich würde auch mit Baumgart absteigen tatsächlich. Weil ich einfach keinen anderen Trainer im Kopf habe, wo ich denke, der das Ruder rumreißen kann. Und im Endeffekt war das ja auch genau das. Aber ich glaube, diese Zeit von Steffen Baumgart beim FC war vorbei. Das war durch. Also du kannst die Leute motivieren bis zum gewissen Punkt und so weiter. Aber er hat es nicht mehr geschafft. Er hat es, glaube ich, nicht mehr geschafft, das in die Spieler zu übertragen und auf den Platz zu bringen dann. Und wie gesagt, es war ja wohl eine beidseitige, einvernehmliche Trennung tatsächlich. Was man so hört, aber wie gesagt, gerade bin ich an einem Punkt, wo ich dem Verein halt eh nicht mehr viel glaube. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, ob dann Schulz der Richtige war, werden wir auch vielleicht gleich noch zu sprechen. Aber ja, Baumgart. Man sieht aber jetzt halt auch beim HSV, dass es vielleicht dann eben nicht reicht, einfach nur der gute Motivator an der Seite zu sein. Also schwierig.
Ja. Ich meine, da sind wir jetzt ja dann quasi im Start in die Saison. Also Transferperiode haben wir jetzt abgehakt. Geben wir mal eine 5-, würde ich sagen, in der Rückschau. Und im Sommer wäre es schon nur eine 4 gewesen, weil es war ja schon offensichtlich, dass eben auf der 6er-Position zu wenig da ist und dass auf Außenverteidiger alles funktionieren muss, damit man genügend hat. Und dass Stürmer auch eine heiß gehandelte Ware in Köln ist, weil es gibt nicht so viele davon, die wirklich das Tor treffen. Und dann gehen wir in die Saison rein und wir haben erstmal im DFB-Pokal kommen wir in Osnabrück gerade noch nach Verlängerung weiter, immerhin nicht ausgeschieden. Gegen Dortmund knappe Niederlage, gegen Eintracht Frankfurt 1:1 gespielt, gegen Hoffenheim so ein ganz seltsames Freakspiel, irgendwie Gegentor nach 55 Sekunden, nach einer Minute, genau, das Gegentor war aus 55 Metern, deswegen kam ich auf die 55 Sekunden, das kam dann auch noch. Bayer schießt auch noch so ein totales Traumtor, da dachten wir ja noch, Maximilian Bayer, na, der hatte jetzt mal einen guten Tag, haben wir gesehen, okay, nee, der fährt bis zu eben durch. Also sprich, die Spiele waren ja doch eng am Anfang der Saison, aber sie wurden fast allesamt verloren. Es gab dieses eine Unentschieden gegen Frankfurt und ansonsten in den ersten 7 Spieltagen 6 Niederlagen. Was hat denn da gefehlt? Müssen wir da vielleicht auch schon an diesem frühen Punkt über Verletzungen sprechen?
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube aber tatsächlich, dass, also sagen wir es mal so, ich weiß ja, kurz den Rahmen zu schaffen, ich weiß, dieser Spielplan kam raus. Und ich habe in der Vorschau im Podcast auch noch gesagt, pass auf, wir verlieren die ersten 4 Spiele. Und dann wird das Spiel gegen Bremen schon so, das musst du gewinnen. Und da war aber tatsächlich auch bei uns die Stimmung sehr, sehr unterschiedlich. Also ich war wirklich noch so der Motzkopf im Hintergrund, der alles negativ gesehen hat. Und und das plätscherte halt so vor sich hin und vor sich hin und vor sich hin. Und irgendwann sagen die Jungs, ja, Saskia, vielleicht hattest du doch recht. Aber ich habe den Kader halt immer schon schlechter gesehen, als er vielleicht war. Im Endeffekt wissen wir, er war schlecht, also müssen wir nicht drüber reden. Aber natürlich war das da schon eine komplette Katastrophe. Und wenn man halt auch dann überlegt, was ich halt bezeichnend fand, es geht jetzt nicht nur um Verletzungen, aber dass du eigentlich Spieler wie Kainz, Spieler wie Waldschmidt hast, wo man eigentlich denken sollte, die gehen voran, die ziehen die jungen Leute ein bisschen mit. Und auch das einfach komplette Ausfälle über die gesamte Saison waren. Also ich finde es so bezeichnend und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ein Kainz, der muss von mir aus kein überragender Mittelfeldspieler sein, darum geht es nicht. Aber ich warte von jemand mit seiner Erfahrung nach 5 Jahren beim FC als Kapitän, habe ich auch einen ganz anderen Anspruch, wie er auf dem Platz ist. Und wenn er schon da rum eiert und den Kopf hängen lässt bei jedem Gegentor, weiß ich nicht, ob ich das oder ob das ein Signal für die anderen Spieler ist. Und wie gesagt, von einem Waldschmidt habe ich mir auch deutlich mehr erhofft. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und wie gesagt, da würde ich noch nicht mal den Verletzungen irgendwie groß was entgegensetzen. Aber es diese du merkst, ich bin einfach an dem Punkt, wo ich halt sage, es ist halt einfach eine die Saison ist einfach, egal in welcher Form, eine absolute Vollkatastrophe. Mhm. Also nichts funktioniert, gar nichts. Also egal, wenn du da mal so ein bisschen diese Hoffnung hattest und auch wie du gerade gesagt hast, die ersten Spiele, die sind ja nicht, du hast ja nicht jedes Spiel 3, 4, 5-0 auf den Sack bekommen. Mhm. So, du hast aber trotzdem jedes Spiel verloren. Weil es eben genau so war, dass du eben auch, und ich meine, wir wissen alles, klingt jetzt mal ein bisschen blöd, 5 Euro ins Phrasenschwein, muss halt Tore schießen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du halt keinen adäquaten Stürmer hast. Und wir müssen halt auch bedenken, dass Selke in der Saison, gut, er war viel verletzt und so weiter, aber er hat 6 Tore gemacht. Also das ist auch schon, und zweitstärkster Torschütze ist Kainz mit 5 Elfmetern. Also das ist ja, das muss man sich mal bewusst werden. Mhm. So, du hast in der kompletten Saison 28 Tore gemacht in 34 Spielen. Das ist halt zu wenig, dann steigst du ab. Und ich erwarte halt das nicht nur von einem Selke, sondern ich erwarte eben von einem Kainz, von einem Thielmann, der zum Teil auch verletzt war, aber von einem Waldschmidt, wie gesagt, von den Außenspielern. Ich erwarte da einfach ein bisschen mehr insgesamt, was den Zug zum Tor angeht. Und du hast ja gesehen, also es war teilweise ja auch wirklich so, dass bis zum Mittelfeld, also bis zum 16er war es okay. Und dann wirklich, sie haben ja gespielt, als hätten sie noch einen Modest vorne drin. So, es kam ja wirklich, das ist ja wirklich, es kommen ja nur Flanken rein. Und ja, über die Flanken kann man jetzt streiten, um Gottes Willen. Also, dass die Flanken in der Regel nicht bei einem FC-Spieler ankommen, aber da sind wir wieder beim Punkt, wer soll sie denn annehmen?
Da habe ich noch eine Statistik für dich. Nur der FC Sevilla hat in Europa mehr Flanken zum Gegner geschlagen als Köln. Pro Spiel waren es 18, die Sevilla beim Gegenspieler angebracht hat, und Köln waren es 17,8. Also ich hab dann einfach nicht aufgerundet, und damit man das nicht.
Okay, vielen Dank. Ja, ja, danke, danke.
Also, ja. Allerdings muss man dazu sagen, dahinter kommt dann schon Brest, und die sind jetzt in die Champions League eingezogen. Also sprich, die isoliert sagt diese Statistik nichts. Mhm. Wer aber die Köln-Spiele gesehen hat, schon. Und da wollte ich noch eine Rückfrage zu Kainz stellen. Denn ja, wir wissen ja, also wie der FC unter Baumgart gespielt hat, mit Hector und Kainz und Benno Schmitz auf dem anderen Flügel, haben wir alle tausendfach gesehen. Mhm. Und jetzt hat ja Kainz auch eine andere Rolle gehabt in dieser Saison. Wie blickst du denn darauf, dass er so ein bisschen ja fast schon vom Flügel weggezogen wurde?
Ja, haben wir auch zu Genüge diskutiert. Ich fand vor der Saison die Aussage auch schon spannend zu sagen, wir brauchen, also von Baumgart, wir brauchen keinen Zehner, wir haben einen Zehner mit Kainz, wo wir alle schon gesagt haben, weiß ich nicht. Also sagen wir es mal so, er hat in der letzten Saison auch 1-2 Mal eben die Wechsel gehabt, dass er während des Spiels eben auf die 10 gewechselt ist. Er ist für mich aber kein Spielmacher. Also er ist nicht dieser Zehner, der die Bälle festmacht, der die Bälle verteilt, der vielleicht diesen einen Pass spielt. Das ist er nicht. Also für mich war Kainz immer über den Flügel stärker tatsächlich, auch mit seinen Flanken, die dieses Jahr auch eine Vollkatastrophe waren. Deswegen, also das ist einfach, da alles nicht funktioniert. Aber, und das war zum Beispiel das, was ich auch häufiger gesagt habe, wenn es um die Aufstellung ging. Also ich hätte halt deutlich häufiger Kainz auf links und Waldschmidt auf der 10, wobei ja auch wieder da gesagt, ich habe mir von Waldschmidt mehr erhofft. Und
wir
aber
alle,
das ist
Saskia.
Ja. Aber ich glaube, ich wäre wahrscheinlich, wenn die Verletzungen nicht gewesen wären, hätte ich tatsächlich häufiger versucht, mit Waldschmidt auf der 10 und Kainz bei außen zu spielen. Wie gesagt, Kainz für mich nicht der Zehner ist, den Baumgarten ihn gesehen hat. Und ich muss auch sagen, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum auch jetzt in der Rückrunde tatsächlich Kainz weiter auf der 10 agieren durfte, um es mal so hart zu formulieren, weil überzeugt hat er auf der Position auf gar keinen Fall.
Ja, weil er halt da weniger Platz hat, und der ist ja dann auch immer wieder rausgetrieben auf dem Flügel, und dann hat er aber im Zentrum wieder gefehlt, weil der Zehner muss auch nachrücken, wenn eine Flanke von außen reinkommt. Wenn der Zehner die Flanke schlägt, dann rückt da schon mal keiner nach. Auf der anderen Seite stimmt es ja, also das ist ja wahr, wenn Steffen Baumgart sagt, wir brauchen keinen Zehner, dann ist zwar die Frage, ob quasi der weitere Satz, weil wir haben keins, ob das jetzt so richtig ist, aber man hatte ja noch Uth und Waldschmidt. Also wenn es jetzt quasi eine Position gab im Kader, wo man sagen konnte, ja, sind wir okay versorgt, wenn die fit bleiben, und das ist halt die Frage, ob man damit rechnen kann, aber das war ja durchaus der Fall. Und das Ding ist ja auch, es war ja nicht von Anfang an aussichtslos, sondern du hast es ja gesagt, es waren enge Spiele. Man hat zum Beispiel gegen den VfB Stuttgart, da wussten wir natürlich alle noch nicht, wie gut die wirklich sein würden. Aber das, da war man zum Beispiel eigentlich auch nah dran. Man, das Einzige, was sich halt durchgezogen hat durch jedes Spiel hindurch, war diese offensive Harmlosigkeit. Und das kennen wir ja auch schon aus der letzten Saison. War ja nicht so, dass in der letzten Saison alle aus dem Stadion geschossen worden wären. Und dann kam ein Spiel. Und das war für mich das, wo ich mich quasi komplett dann getäuscht habe. Dieses Spiel war eine Rauchbombe. Und das war mal wieder das Derby gegen Gladbach, dass man mit 3:1 gewinnt und alles war da, was in den letzten Spielzeiten auch immer da war. In den entscheidenden Momenten schafft es Steffen Baumgart in dem Heimspiel dann Sieg zu ziehen, gerade gegen so einen Gegner. Und ich dachte mir, ja, so, jetzt sind sie in der Saison, jetzt geht das so langsam los. Warum war es dann doch nicht so? Oder wollen wir erstmal über das Positive sprechen, über dieses Gladbacher Derby?
Ich wollte jetzt antworten, als du gesagt hast, warum war es nicht so? Und dann wollte ich sagen, weil wir der erste FC Köln sind. Und das erklärt, das ist einfach so bitter, aber es ist so. Nein, und ich glaube, uns ging es allen so. Also ich glaube, jedem FC-Fan ging es so, dass wir dachten, okay, das war jetzt das Spiel, wo du Selbstvertrauen tankst, wo du sagst, okay, du stehst unten drin, du holst den Derby-Sieg und zwar jetzt auch nicht nur mit 1-0, sondern mit 3-0. Man kann jetzt auch darüber diskutieren, ne, Elfer und so weiter, weil ohne die Elfer hättest du das Spiel auch nicht gewonnen. Wo wir wieder beim Thema sind.
Es war übrigens ein 3-1, aber in deinem Kopf ist es ein 3-0.
Ja. jeden Sieger, egal, ja, genau. nein, aber ich glaube, das war so ein Spiel und vielleicht war es auch genau das Spiel, wo diese ganze Fanszene, das ganze Stadion eben dann zusammengestanden hat. Und dann gab es ja, wie gesagt, auch diese Ansage, hier wird nicht resigniert und ne, wir stehen hinter. Also es war ja dann wirklich, ich glaube, und das ist, glaube ich, auch eine Sache. Man kann der Mannschaft in den meisten Fällen keinen Vorwurf machen. So, weil es gab so viele Spiele, wo sie wirklich gekämpft haben, wo sie gemacht haben, wo du aber gemerkt hast, sie können nicht mehr. Also es ist genau das. Und Gladbach war halt genau das Ding. Da hat es halt mal gereicht. Wobei auch Gladbach einfach in diesem Spiel, muss man auch sagen, einfach wirklich schlecht war. Also das kommt halt auch noch hinzu. So, der FC war nicht gut, aber Gladbach war noch schlechter. So, und dann kriegst du halt dieses auch, ne, mit dem Elfer einfach nochmal so ein Ding. Da denkst du, ja, danke, nehmen wir. Aber das war ja jetzt auch vom FC aus dem Spiel heraus kein gutes Spiel. So, im Endeffekt zählt da nur das 3-1. Alles andere ist erstmal egal. So, du hast ja die Punkte geholt. Du musst aber dann überlegen, dass du nach 8 Spieltagen trotzdem nur 4 Punkte hast.
Ja, das, ja, klar, logisch. Aber man dachte eben, es war halt wieder so ein bisschen der alte FC. Und das hatten wir jetzt ja häufiger. Also diese Heimspiele, das war schon vergleichbar zu dem, was man hatte. Danach kriegt man in Leipzig 0-6 auf den Sack. Okay, gut, ist so. Aber ich würde gerne über ein weiteres Spiel noch mit dir sprechen.
Ja.
Weil du das nämlich gesagt hast, mit gerade rund um dieses Derby war eben dieses, hey, wir geben hier nicht auf, es wird nicht resigniert, jetzt erst recht und so weiter. Und dann kam dieses Zweitrundenspiel im DFB-Pokal auf dem Betzenberg bei Kaiserslautern.
Ich hab's verdrängt, tut mir leid.
Rede ich da zu viel im Nachhinein rein, wenn ich sage, da war dann schon wieder sehr viel Luft raus, weil einfach die Art und Weise dieser Niederlage so, es war einfach hässlich, aus Kölner Sicht natürlich.
Also sagen wir es mal so, ich glaube, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ich kenne diesen Verein ja jetzt schon ein bisschen länger. Für mich war das tatsächlich ganz klar unterschätzt. Die sind einfach nach Lautern gefahren, haben gesagt, ja, ist ja ein Zweitligist, ja, und das war gegen Osnabrück ja schon so, tatsächlich, muss man ja ganz klar sagen. Und man kann jetzt, wie gesagt, erste Pokalrunde, wissen wir alle, ist irgendwie, kommst gerade in die Saison und so weiter, bist vielleicht noch nicht so, spielst noch nicht so zusammen, alles fein, alles kein Thema. Aber dieses Lautern-Spiel war dann fast schon, also das war ein Spiel, wo ich gedacht, das ist für mich auch eine Frechheit. Also es war eins der Spiele, die eben nicht so waren wie in der Liga vorweg, dass man sagt, okay, ne, sie gewinnen irgendwie knapp, aber sie kämpfen und man kann das mitnehmen. Lautern war ein Offenbarungseid. Also das war wirklich so, das war einfach frech vom FC, die Lautern nicht ernst genommen haben und dann muss man einfach sagen, dass Lautern das sehr, sehr clever gemacht hat. Also die haben ja den FC einfach komplett ausgespielt. So, Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Gut, die Hinrunde von Lautern war ja auch bockstark, dass sie jetzt zum Schluss halt noch Glück hatten, dass sie nicht runtergegangen sind. Aber die haben ja zu der Zeit auch guten Fußball gespielt. Das muss man ja auch sagen. Aber dann kann ich da als FC eben nicht so auftreten, wie ich da aufgetreten bin. Das funktioniert nicht. Und ich glaube auch, dass dieses Ausscheiden auf dem DFB-Pokal gegen Lautern in der zweiten Runde auch nochmal so ein Schlag ins Gesicht war, tatsächlich. Da hätte man vielleicht nochmal so ein bisschen Motivation mitnehmen können. Aber und für mich hat sich das dann auch so ein bisschen auf die Spiele dann in der Liga übertragen. Ne? Wenn du dann halt gesehen hast, du hast dann Augsburg unentschieden, Bochum unentschieden, dann verlierst du 1-0 also gegen München. Okay, gegen München, sind wir ehrlich, rechnet keiner mit einem Punkt oder irgendwas. So am guten Tag, so wie die Münchner diese Saison drauf waren, holt man vielleicht was. Ja.
Ich wusste nicht, wie ich es dir jetzt sagen soll, aber es gibt 11
Spiele. Es war nie so einfach.
11 Spiele, ja, die gepunktet wurde.
Und dann war es ja tatsächlich einfach schon so, also wenn du dann schon die Spiele gegen Augsburg und Wolfsburg hast und Bochum hast und sagst, das sind eigentlich jetzt die Spiele, wo du wirklich auch mal einen Dreier holen musst. Du machst immer nur Unentschieden. Du machst es immer nur Unentschieden. So, dann verlierst du gegen die Bayern, ist in Ordnung. Und dann bist du schon Darmstadt im Dezember. Und ich werde es nie vergessen, ich saß mit Florian in der Kneipe hier in Hamburg und Florian saß mir gegenüber, hat gemeint, wer gibt mir diese 90 Minuten Lebenszeit wieder? Das war das schlechteste Fußballspiel, was ich je gesehen habe. Und es war wirklich genau das. Und dann gewinnen wir das 1. Ich weiß nicht, wie wir das 1-0 gewonnen haben.
Es war eine abgefälschte Ecke. Das ist die Antwort. Naja.
Ja, so, genau. Aber das ist ja das, wie der FC die Sorge einfach Tore gemacht hat. Also es ist ja, waren ja eigentlich, wie gesagt, noch keine schönen Dinger dabei. Aber dieses 1-0 und Florian sagte so, dieser Torjubel in der Kneipe, dieses kam von so tief, tatsächlich. Aber das war immer dieser, eigentlich wusstest du, wir sind richtig schlecht, wir stehen da unten drinnen und du brauchst jetzt diesen Sieg und dann gewinnst du das und dann hast du wieder kurz diese Hoffnung, so jetzt wird alles besser, jetzt wird alles besser. Und es wurde es nicht. Und das war halt, das ist halt die komplette Saison. Immer wenn du gedacht hast, ja, komm, jetzt ist eh vorbei, dann kam der FC, hallo, Hallöchen, guten Tag. Ich bin doch noch da. Und wie gesagt, ne, um jetzt dann die Hinrunde, dann spielst du halt unentschieden gegen Mainz, wo du eigentlich weißt, okay, unten, du musst da auch punkten, weil Mainz auch unten drin ist. Und schaffst es halt zu Hause, wieder nur unentschieden zu spielen, nur nicht mal ein Tor zu machen, also 0-0. Das ist dann auch so ein Spiel, so Mainz gegen FC im tiefsten Winter, 0-0. Super, hat jeder richtig Bock drauf.
Weißt du noch, was die einzige richtig große Chance war in dem Spiel? Das war die Flanke von Thielmann, die sich an dem Pfosten...
Stimmt.
Verlängert. Ja. Also, es war nicht mein geplanter Torschuss. Das ist.
Richtig, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ja. So, und dann kommt halt tatsächlich, ne, wie gesagt, Freiburg, okay, in Freiburg, wenn du unten drin stehst, auch scheiße. Und dann noch Union und dann ist halt erstmal Winterpause.
Dann ist Winterpause und eine ereignisreiche Winterpause. Aber wenn wir kurz, weil ich fand das nämlich interessant, weil die Wahrnehmung von Steffen Baumgart, die hat sich ja auch mehrfach gedreht. Und man muss auch sagen, wir kommen jetzt ja dann zur Entlassung, die kommt jetzt ja dann. Das war jetzt auch nicht so, dass die Leute vom Stuhl gefallen wären und gesagt hätten, was, das hätten wir ja nie gedacht. Es war eher dann so im Zusammenspiel mit, ach ja übrigens, Transfersperre ist jetzt auch bestätigt, so dass man sich dachte, Moment, was? Aber gut, da kommen wir gleich dazu. In dieses brennende Haus will ich noch nicht jetzt reingehen. Aber interessant fand ich ja, was Steffen Baumgart auch verändert hat. Also die Wahrnehmung von ihm hat sich verändert, auch durch manche Aussagen und so weiter und Transferstrategie auf deutsche Spieler und so weiter und so fort. Also deutschsprachige Spieler. Aber er hat ja auch selber tatsächlich taktisch einige Dinge verändert. Er hat keins nach innen gezogen. Er hat lange eben dann dieses 4-2-3-1 versucht durchzuziehen. Dann hat er umgestellt auf eine Doppelspitze, weil er eben ja gesehen hat, Gott, wir schießen hier ja nie Tore. Das hat er vor allem dann in der Schlussphase von Spielen gemacht. Und er hat, das war gegen Bayern, glaube ich, wieder eine Dreierkette spielen lassen. Sehr, sehr hohes Pressing. Da sind sie auch in 15 Millionen Konter von Bayern reingelaufen. Also das hätte auch viel deutlicher werden können als dieses 0-1. Und diese Flexibilität war aber gar nicht so schlecht. Er hat dann immer wieder umgestellt innerhalb von Spielen. Aber er wurde halt defensiver und defensiver und defensiver. Und irgendwann war mein Eindruck, dass der FC überhaupt nicht mehr gespielt hat wie der FC. Weil klar, man hat keinen Stürmer, aber man muss ja trotzdem versuchen, Tore zu erzielen. Und die Kraft, die der FC hat, und das haben wir ja ein bisschen dann in den Spielen in der Rückrunde gesehen, die man auf irgendeiner, keiner weiß, wie man sie gedreht hat, aber man hat sie gedreht. Die Kraft liegt daran, es zu probieren. Ist es jetzt von mir zu hart, wenn ich sage, dass der Fehler von Steffen Baumgart war, dass er es in dieser Phase eigentlich gar nicht mehr wirklich probiert hat, sondern er hat probiert, die Null zu halten, aber nicht an der Null vorne was zu ändern?
Ja. Also ganz klar, und wenn man mal den Fußball, also vor der Saison von Baumgart vergleichen, das war ja tatsächlich immer dieses, ne, die sind super viel gelaufen, die haben immer nach vorne gespielt, es ging immer wirklich, wir wollen Fußball spielen, also es war ja auch, was Baumgart gesagt hat, ganz ehrlich, wenn wir hinten zwei Buden bekommen, müssen wir halt vorne drei Tore machen, also das war ja immer das, was er gesagt hat, also es war nie, er hat ja jetzt nie diesen klassischen defensiven Fußball gespielt, vorher, wo es heißt, die Null muss stehen und dann gucken wir, was passiert, sondern es war ja wirklich immer nach vorne, immer die Dampfwalze, und ja, also man muss dann auch einfach so sagen, und ich mag diesen Begriff vercoacht nicht, also, ne, aber im Endeffekt war es, ich glaube, Steffen Baumgart wusste selber nicht mehr, wie er spielen will. Also er hat dann eben genau durch diese Umstellung geschaut, okay, geht es vielleicht so mit dem Spielermaterial, was ich habe, funktioniert es besser? Und aber es war ja nicht so. Also es wurde ja nicht besser, ganz im Gegenteil, ne? Also ich glaube, irgendwann war da auch so ein Punkt, dass ich glaube, du hättest auch mit fünf Stürmern vorne drin und du hättest die Bude nicht gemacht. Also es war einfach nach vorne hin einfach nur zu sagen, wir flanken vorne rein und hoffen, dass vorne irgendwer den Ball abnimmt. Das war die Strategie von Baumgart. Und das muss man ganz klar so sagen. Und wenn ich aber eben entsprechend vorne nicht genau diesen Zielspieler habe, den ich anspiele, sondern einfach immer nur mit Glück vorne reinspiele, dann kann das halt auf Dauer auch nicht funktionieren. Und dann kann ich das System noch so häufig umstellen. Dann kann ich da vorne zwei Stürmer reinstellen. Wenn die zwei Stürmer einfach entweder nicht kopfballstark sind oder sich im 16er eben nicht durchsetzen können, dann bringen ja auch zwei Stürmer da vorne nichts, wenn die den Ball nicht bekommen. Oder den Ball zumindest so bekommen, dass sie irgendwas damit machen können. Mhm. So, weil du hast ja auch noch nicht mal über die Außen Leute gehabt, wo du wirklich sagst, die Flanken sind gut. Das ist ja auch noch so. Also selbst das war ja was vorher, letzte Saison noch bei Kainz, wo du sagst, okay, die Ecken von Kainz, na gut, bis auf das immer Knie hoch am ersten Pfosten ankommen, aber das ist ein anderes Thema. Trotzdem war er auch mal jemand, der, wie gesagt, auch mal eine Flanke reinbringen konnte, der auch mal irgendwie eine Ecke treten konnte und so weiter und so fort. Und das hat halt diese Saison, deswegen sage ich auch da, Kainz für mich absolute Katastrophe, ein absoluter Ausfall in dieser Saison, weil auch da nichts mehr funktioniert hat. Und deswegen glaube ich, ist es halt irrelevant, mit welchem System du diese Saison gespielt hast. Es ist komplett irrelevant, weil du auf allen Positionen nicht die Qualität hattest.
Und weil dann von unten auch die jungen Spieler, von denen man ja wusste, da sind schon ein paar dabei, die könnten es vielleicht in der ersten Liga schaffen, nicht nachgezogen wurden. Und das war ein großer und lauter Kritikpunkt an Steffen Baumgart, hat sich natürlich vor allem an Justin Diehl festgemacht, weil er gesagt hat, der hat sich gegen den FC entschieden, warum soll ich einen Spieler ausbilden, von dem dann mein Verein nichts mehr hat. Wenn wir jetzt mal so in der Rückschau auf die Saison blicken, wo wir ja dann quasi eine ganze Halbserie gesehen haben, wo diese Spieler dann doch die Chance bekommen haben, wo sich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht vier oder fünf von denen festgespielt hätten in der ersten Elf. Wie groß würdest du denn diesen Kritikpunkt an Steffen Baumgart jetzt im Nachhinein noch machen?
Also bis zum gewissen Punkt würde ich ihn schon noch machen, weil ich glaube, dass es jetzt nicht unbedingt nur auf diese Saison zu beschränken gibt, also tatsächlich. Und man muss ja auch ganz klar sagen, dass ja auch in den Jahren, wo Steffen Baumgart da war, ganz, ganz viele junge Spieler ja auch weggegangen sind, weil sie eben keine Rolle mehr gespielt haben. Oder weil sie, ne, ob das Katterbach ist, der zum HSV ist, wie gesagt, Lemperle, Urbich wurden zwar auch geliehen, aber war ja auch trotzdem Thema, also gerade bei Lemperle, dass man gesagt hat, okay, man leiht ihn lieber aus, anstatt in den eigenen Reihen tatsächlich zu fördern. Und jetzt mal von Diehl, also ich kann den Punkt, er hat sich gegen den FC entschieden, deswegen bilden wir nicht mehr aus, bis zu einem gewissen Punkt kann ich das nachvollziehen, bin aber auch der Meinung, und da haben wir auch zu Genüge diskutiert, wenn ich in dieser Situation bin, wo der FC sich befindet, dann ist es völlig egal, dann muss ich mit der besten Elf auftreten. Und wenn das unter anderem auch ein Justin Diehl ist oder eben die jungen Wilden, also dann lasse ich von mir aus auch mal von Beginn an einen Damien Downs spielen oder eben einen Diehl, weil was soll denn passieren? Also schlechter als das, was sonst in der ersten Elf beim FC ist, kann es nicht sein. Und ich glaube, das kann man schon etwas, oder zumindest Baumgart bis zum gewissen Punkt vorhalten, Aber man muss halt auch schon sagen, dass er mittelfristig, also wenn ich jetzt mal rückblickend tatsächlich darüber nachdenke, es kaum geschafft hat, junge Leute wirklich hochzuziehen. Also jetzt auch bestes Beispiel mit Hüseyin Basic, der ja vorher schon da war, tatsächlich die ersten Spiele auch überragend gespielt hat, also ne, auch seine Tore gemacht hat und so weiter und von jetzt auf gleich einfach keine Rolle mehr bei Baumgart gespielt hatte. Also das war ja auch einfach, wo jeder gesagt hat, warum spielt der Junge nicht? Mhm. Also man konnte es nicht nachvollziehen. Und ja, wie gesagt, dann kommt bei Baumgart ja noch das Thema nur deutschsprachige Spieler verpflichten und so weiter dazu. Also das sind ja auch nochmal alles andere Themen. Aber wie gesagt, diese Frage ist halt auch immer, wie viele Jugendspieler sind denn wirklich auch oder können dir sofort weiterhelfen? Das ist ja auch nochmal ein Riesenthema. Nur weil jetzt irgendwie ein Justin Deal oder auch ein Downs in deiner U-Mannschaft, die Buden macht in der Regionalliga, also heißt es ja nicht, dass er direkt in der Bundesliga auch überzeugt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja auch immer so ein Irrglauben tatsächlich. Das Einzige, was ich wirklich sagen muss, was mich beim FC, also dieses ganze Nachwuchsarbeit, was mich beim FC immer ein bisschen ärgert, wenn ich auf andere Vereine blicke, ist, du hast damals mit Moukoko bei Dortmund oder auch jetzt, also du hast auch bei Dortmund immer mal 17, 18, 19-jährige Spieler, die auf einmal erste Elf spielen. So, da wird es gemacht, beim FC wird immer, ja, wir dürfen den nicht verheizen. Wir müssen langsam, wir dürfen den nicht verheizen. Und ich denke mal so, ja, aber was soll denn passieren? Also der ist Fußball. Also ich meine, der wird dafür ausgebildet, dass er Fußball spielt. So. Ja. So. Und vielleicht ist er noch nicht so robust und so weiter, aber ich kann ihn doch zumindest mit in den Kader nehmen. Ich kann ihn mal, wie gesagt, einen Justin Deal mal in die erste Elf nehmen oder einen Damien Downs. Weil, wie gesagt, schlechter als ein Tigges, glaube ich nicht, dass Damien Downs ist. Weil der Steffen Tigges auch nicht der Bundesligaspieler ist.
Ja gut, aber da scheint es ja offenbar Trainingsleistungen zu geben, die irgendwas anderes sprechen. Anders ist es ja nicht erklärbar. Jetzt Richtig. Ist es so, wir steuern jetzt auf einen Winter zu, der so heiß war von den Themen her, dass allein deshalb kein Schnee hätte fallen können. Am 21. Dezember wird bekannt gegeben, Steffen Baumgart wird entlassen. Am 22. Dezember wird die Transfersperre bestätigt vom KAS und es ist klar, okay, für zwei Transferperioden, Winter und Sommer, darf man keine neuen Spieler registrieren. Jetzt nehmen wir mal an, der FC hätte gewusst, dass dieses Urteil kommt am Tag danach. Hätte man dann vielleicht an Baumgart festhalten sollen?
Weiß ich tatsächlich nicht. Also es ist eine gute Frage, habe ich mir so tatsächlich noch keine Gedanken zu gemacht. Ich
sag dir kurz, wie ich da hinkomme zu diesem Gedanken. Ja. Weil das, was da passiert ist, und meine These ist, der FC hätte das kommen sehen müssen. Der FC, wir reden gleich nochmal über das KAS-Urteil, aber der FC, nach allem, was man jetzt weiß, hat sich einfach wahnsinnig naiv angestellt und ist davon ausgegangen, es hätte noch immer gut gegangen. Ja, in dem Fall nicht. Und unter diesem Aspekt, finde ich, hätte ein ganz großes Argument für Steffen Baumgart gesprochen, denn Steffen Baumgart war in den ganzen letzten Jahren bei allem, was man auch an ihm kritisieren kann, aber er war der Prellbock. Er hat sich in der Pressekonferenz hingesetzt, hat Spieler in Schutz genommen, er hat Medien kritisiert, er hat auch manchmal Kritikpunkte angenommen, hat gesagt, ja, da haben sie einen Punkt, aber sehen Sie mal, ist es so und so. Und er hat mit seiner Art, finde ich, eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Da war nicht alles perfekt, bei weitem nicht, aber er hat eine Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und dafür hätte man ihn, glaube ich, sehr, sehr gut gebrauchen können in dieser Phase, wo dann eben klar war, oh Gott, das ganze Haus brennt, was machen wir jetzt? Da hätte ich mir Steffen Baumgart gut vorstellen können als denjenigen, der dann doch mal den verbalen Feuerlöscher anmacht.
Das auf jeden Fall. Ich kann mir auch tatsächlich, also die Sache ist ja, zu dem Zeitpunkt wusste man ja noch nicht, wer kommt. So, das muss man ja auch sagen.
Ja, gut, stimmt, ja, klar.
Also deswegen so rückblickend würde ich jetzt auch sagen, hätten wir auch Baumgart behalten können. Also anderes Thema. So, und ich glaube tatsächlich auch, dass Baumgart, also das, was man nicht vergessen darf, war ja von Anfang an, dass auch klar war, und das ist ein anderes Thema, aber dass Baumgart ja offiziell keinen Vertrag für die zweite Liga hat. Und das war, glaube ich, nochmal ein Riesenthema. Und ich kann mir vorstellen, selbst wenn es so gewesen wäre, dass wir jetzt weiter mit Baumgart gemacht hätten, wäre er spätestens jetzt weg. Und dann ist natürlich die Frage zu überlegen, okay, holen wir uns einen neuen Trainer, um vielleicht noch das Ruder rumzureißen, der dann auch mittelfristig vielleicht sogar mit in die zweite Liga geht. ne? Oder machen wir es mit Baumgart und wir wissen aber spätestens im Sommer, wenn wir absteigen, ist er weg. Mhm. So. Ja, okay. Ich glaube, das war ein Punkt, der da natürlich mit reingeht. Ich wäre, wie gesagt, sofort mit ihm auch runtergegangen, wenn er es gemacht hätte. So, überhaupt kein Thema. Weil ich eben, wie du auch gerade sagst, also du brauchst halt, und das haben wir jetzt die letzten Jahre halt zu Genüge gesehen, du brauchst als Trainer in Köln halt auch irgendwie eine Type. Ne? Und das war Peter Stöger damals, der einfach auch das sehr gut auch mit der Presse gemacht hat, mit den Medien gemacht hat. Baumgart hat das auf eine andere Art und Weise auch so gemacht. Und ich weiß noch, als Baumgart zum FC kam am Anfang, ich habe gedacht, ach du Scheiße, ist mir das unangenehm. Also es war wirklich, dieser Typ war mir massiv unangenehm. Ja. Und aber es hat nicht lange gedauert, wo ich gedacht habe, ja, aber genau so einen Typen brauchst du beim FC. Also du brauchst genau das. So. Und dann ist es von mir aus auch ein bisschen selbstdarstellerisch, das sind sie alle beim FC. Aber mit dem Blick, dass wir dann Schulz geholt haben, dann hätten wir auch Baumgart behalten können. Also da bin ich ehrlich. Und Schulz ist für mich, wie gesagt, dieser ruhige Pol an der Seitenlinie, gefühlt mit null Emotionen. Finde ich beim FC schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und vielleicht versucht er Ruhe reinzubringen, und das hat man ja auch in den diversen Interviews mit ihm auch gesehen. Aber es ist nicht der Trainertyp, den man in Köln braucht. Also deswegen, ja, mit dem, was du angeführt hast, wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, Baumgart zu behalten. Aber ich glaube, mit dem Blick, kein Vertrag für zweite Liga, war das einfach ein Thema, wo man sich dann geeinigt hat, zu sagen, wir beenden das hier.
Ja, sehr guter Punkt. Das mit diesem Fakt, das hatte ich wieder verdrängt. Aber dann kommen wir mal zum Kass-Urteil. Wir müssen das jetzt nicht im Detail nochmal erklären.
Danke.
Da haben wir beide keinen Bock drauf.
Nein.
Das habe ich gemacht mit dem einzigen Menschen auf diesem Planeten, der das tun kann. Das ist Khaled Nahar.
Ja. Grüße gehen raus.
Werde ich verlinken, genau. Auch nochmal Props, weil er war ja zweimal zu diesem Thema da. Einmal in der Folge, wir haben euch was mitgebracht. Kass, Kass, Kass. Immer noch ein Folgentitel, auf den ich sehr stolz bin. Und dann eben haben wir dann, als die Transfer bestätigt war, haben wir darüber gesprochen, und er hat es im Grunde vorausgesagt. Es war ein sehr in der ursprünglichen Folge, da war er schon sehr pessimistisch, und im Grunde ist alles so gekommen. Jetzt sind noch Interviews erschienen mit eben dem Präsidenten von Olympic Ljubljana, wo man sich wirklich fragt, was hat der FC erwartet? Also es ganz sicher werden gerade im Bereich von Jugendspielern häufig Dinge passieren, die nicht ganz regelkonform sind, um das mal so zu sagen. Aber ganz sicher ist es doch auch so, dass sich das die Clubs nicht gefallen lassen und dann gucken, können wir euch da irgendwie ans Bein pinkeln, für dass ihr uns diesen Spieler weggeholt habt, und dann darfst du keinen Ansatzpunkt liefern. Und der FC scheint ja wieder und wieder und wieder Ansatzpunkte geliefert zu haben. Das war ja schon, als das Kass-Urteil veröffentlicht wurde, da hat man ja auch schon gesehen, ja gut, also das ist ja, also da stand ja im Kass-Urteil stand drin, also sinngemäß, na, das kann ja nicht mehr der FC glauben, was er uns da gerade erzählt hat. Das ist ja so unrealistisch, das können wir gar nicht anführen. Du hast gesagt, das hat dem FC das Genick gebrochen.
Ja.
Warum?
Also, wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, beim FC war es wirklich so, dass man davon ausgegangen ist, dass gar nichts passiert. Also, das hat man ja auch in Interviews vorher. Wir sind guter Dinge und wir haben alles und das ist alles super und wir gehen davon aus. Beziehungsweise, dass es zumindest nicht diese Höchststrafe wird. So, hättest du gesagt, okay, wir kriegen im Winter, dann kriegen wir halt die Wintersperre, aber im Sommer ist dann alles okay, wie auch immer. So. Und ich kann mir das vor, also nach all dem, was war, was man mitbekommen hat, war es wirklich so, als dieses Urteil kam, und ich stelle mir vor, wie die oberste Riege vom FC dann da sitzt und kriegt diese Schreiben und alle stehen da auf einmal so mit offenem Mund und sind völlig verwirrt, warum denn jetzt sie diese Sperre bekommen haben. Was mich an dieser ganzen Situation massiv wütend macht, ist, dass gesagt wurde, auch von Herrn Keller, vor dem Urteil, kurz vor dem Urteil, wir sind bestens vorbereitet, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wenn, egal was passiert, wir haben alles dafür in die Wege gelegt, dass alles in Ordnung ist. Und wie gesagt, das ist natürlich eben nicht passiert. Das muss man ganz klar sagen. Also wäre das so gewesen, hätte ich auch vor dem Urteil schon geguckt, dass ich gegebenenfalls einige Jugendspieler für die erste Mannschaft registriere. Ich hätte gegebenenfalls vorher schon noch geguckt, während der ganzen Verhandlung, bevor das Urteil gesprochen wurde, gibt es gegebenenfalls aktuell auf dem Markt ein oder zwei freie Spieler, die mich, die mir eventuell weiterhelfen könnten. Also das ist alles nicht passiert. Und deswegen kannst du mir nicht erzählen, wir haben uns bestens auf alle Szenarien vorbereitet, weil das stimmt einfach nicht. So, das ist einfach gelogen. Plus dann eben auch die Aussage, die jetzt ja auch noch kam von Keller Richtung, wir werden auch nicht auseinanderfallen mit der Mannschaft, weil es gibt eben nur drei Spieler mit einer Ausstiegsklausel und zwei, die keinen Vertrag für die zweite Liga haben. Hat er im Winter noch gesagt, jetzt kommen raus, es sind irgendwie noch zwei, drei mehr, die Ausstiegsklauseln haben. Das bedeutet, Keller hat uns einfach ins Gesicht gelogen. Das muss man einfach so sagen, er hat uns wirklich ins Gesicht gelogen. Und jetzt noch mit dem aktuellen Interview, was kam, wenn ich dann lese, dass Keller da in sich getroffen hat mit dem Herrn und es hieß, Keller kommt rein, ja, ich bin erst ein paar Tage im Amt und ich weiß ja auch gar nicht so richtig, was ist hier eigentlich Thema, dann ist es an Arroganz nicht zu überbieten. Also es ist einfach frech in so einer Situation. Und wie gesagt, wenn man sich das ganze Interview einmal durchliest, ich sitze halt mittlerweile hier und ich schüttel nur noch den Kopf und ich. Durch alles, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten beim FC passiert ist, kann ich meinem Verein halt einfach nicht glauben. Ich kann diesem Verein nicht mehr glauben mit den Aussagen. Hm. Und das ist einfach eine absolute Vollkatastrophe. Und wenn ich jetzt halt sehe, wie sie alle da an ihrem Posten hängen und Werner Wolf, unser Präsident, Keller auf jeden Fall, ja, wir machen auf jeden Fall mit Keller weiter. Keller katastrophal agiert in dieser gesamten Kass-Thematik. Und es wird einfach nichts passieren. Es wird einfach nichts passieren. Und das macht mich so wütend. Oder sich allein mal hinzustellen und einfach mal zu sagen, ja, wir haben Scheiße gebaut. Das ist auch völlig, weil mit allem, was jetzt kommt, einfach mal zu sagen, ja, wir haben da Scheiße gebaut. Es tut uns leid. Und sich aber weiter hinzustellen und zu sagen, nein, wir haben alles richtig gemacht. Ganz ehrlich, ich würde am liebsten ins Geißbock heimfahren mit einer Mistgabel. Also es ist so ganz klassisch dieses Bild mit brennenden Fackeln und Mistgabeln dahinfahren. Also du merkst, ich bin sehr emotional gerade, aber ja. es ist einfach, ich komme darauf einfach nicht klar, wie der FC in so einer Situation agiert. Und wenn du halt hörst, was da alles rauskommt, wie gesagt, dann kann ich nur sagen, ja, FC, dann hast du es auch nicht anders verdient. Also ganz ehrlich.
Ich meine, es gibt verschiedene Ebenen. Es gibt die praktische Ebene, da kann man sicher davon ausgehen, solche Deals finden so statt. Man holt irgendwie einen Jugendspieler auf einem nicht ganz so feinen Weg aus einem Club heraus und Absprachen gelten auch gar nichts. Grüße an Leverkusen mit Florian Wirtz. Toll, wie ihr diesen Spieler entwickelt habt. Sorry, ja. Aber es muss halt auch immer wieder erwähnt werden, weil die Leute vergessen es immer wieder. Richtig. Neulich wieder einen Beitrag gesehen, wo es hieß ja, der Nachwuchs wird ja so gefördert, schaut Florian Wirtz.
Da das war tatsächlich, das hat mich, weil wir es gerade haben, beim letzten Spiel, als Leverkusen Meister geworden ist, ich musste mir das ja angucken. Also es war einfach so, ich musste es mir angucken und Florian Wirtz die Bude machen dann so auch wieder so, ja, aus der eigenen Jugend von Leverkusen. Genau. Und ich denke mir so, ey, nee, sorry, also boah, nee, aber ja.
Deswegen musste es erwähnt werden, genau. Also ja. Das eine ist quasi die praktische Ebene, da kann man sagen, okay, gut, wahrscheinlich solche Deals haben schon mal geklappt und das hat halt nicht geklappt. Das andere ist die juristische Ebene. Da gibt es zwar den einen Fehler, dass der FC uns glauben machen will, dass man innerhalb von 24 Stunden sowohl das Schweizer als auch das Slowenische als auch das deutsche Arbeitsrecht überprüft haben lasse und erst dann vereinbart hätte, dass der Spieler beim FC unterschreibt, okay, wenn sie glauben, das ist so, aber was wir auf jeden Fall wissen ist, frag drei Juristen, du hast vier Meinungen. Wahrscheinlich gab es die Juristen auch hausintern, die gesagt haben, das ist so in Ordnung, wie wir das gemacht haben, es gibt genügend Beweisfähigkeit und so weiter. Und dann gibt es aber noch die eine Ebene, die im Fußball immer die entscheidende ist. Du kannst jedes Problem im Fußball mit Geld lösen. Und da habe ich den Eindruck, dass Christian Keller den Fehler gemacht hat, nicht aus der Position herauszukommen, für die er geholt wurde. Denn Christian Keller ist derjenige, der aus wenig Vieh macht. Hüseyin Basic wird von Appel und Ei geholt und spielt dann erste Liga. Teure Verträge werden nicht verlängert. Das Gehaltsniveau ist runter. Und das muss ja auch runter, denn der FC hat keine Kohle. Und ich glaube, das ist ihm im Weg gestanden. Mit Geld hätte der FC diese Situation immer lösen können. Und wenn es zur Not die Maximalforderung von 2,5 Millionen gewesen wäre, was natürlich irre viel Geld ist für den FC, das ist mir völlig klar. Aber ich glaube, da ist er nicht aus seiner Haut rausgekommen. Und deswegen fährt er dann dahin oder macht ein Meeting und sagt ja hier, ich habe euch 100.000 Euro mitgebracht. Und die von Olympia sagen sich, ja, sag mal, wir wollen aber 2,5.
Ja, und Ljubljana auch ja gesagt haben, man hätte sich ja auch anders einigen können. In dem aktuellen Interview ist ja tatsächlich auch nochmal das Thema drin, dass ja wohl dann relativ spät Keller mit Wettig, also auch immer Präsidium, eben ja hin ist und gesagt hat, hey, pass auf, wir machen das irgendwie mit 750.000 plus irgendwie, weil das ist ja, ne, mit irgendwie Weiterverkaufsklausel, dies, das, jenes und so weiter, das kriegen wir schon irgendwie hin, dass wir in Summe dann in ein paar Jahren auf diese 2,5 Millionen kommen. und dann aber ja eben Ljubljana quasi hätten zurückziehen müssen. So, also das war ja genau das Ding. Und dann ja auch gesagt wurde, naja, wir wollten aber keine Unwahrheiten. Also wir wollten ja jetzt uns nicht eingestehen, wir haben einen Fehler gemacht. Oder ach nee, ist irgendwie doch tatsächlich nicht ganz so gelaufen. Und damit aber dann, wie gesagt, auch so kurz vor, also das ist für mich so dieses kurz vor dem Urteilsverkündung damit anzukommen. Also weil dann wahrscheinlich doch die Angst da war, was passiert, wenn. Ne, also wie auch immer. Aber ja, also ich frage mich halt, und ich meine, das ist beim FCE mal ein Thema, aber sind da wirklich Profis am Werk? Also das ist ja das Thema, was man immer gerne hat, aber wie gesagt, da müssen für mich tatsächlich jetzt auch nach der Saison, und ich hoffe, dass das passiert, aber dass da auch entsprechend bei den handelnden Personen gegebenenfalls mal hinterfragt wird, ob das alles noch so okay ist.
Ja, naja, hinterfragen werden sie sich angeblich alle, aber welche Konsequenz wird das haben? Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, also ich finde auch, Christian Keller und die anderen, also Wettig und so weiter und so fort, die haben sich extrem unprofessionell und vielleicht auch borderline arrogant verhalten und sind damit wahnsinnig auf die Schnauze gefallen. Ich finde aber, man muss schon auch dazu sagen, das ist nicht das, wofür du Sportdirektor wirst. Also wie viele Sportdirektoren kommen in den Verein, sitzen vor einem Kassurteil? Da hat er die falsche Entscheidung getroffen, definitiv. Deswegen, weil das bringt mich dann eigentlich zum nächsten Punkt, wir können ja auch einfach Christian Keller anhand dessen bewerten, wofür er da ist. Da haben wir schon ein bisschen über Transfers gesprochen. Ging so. Und dann geht es ja darum, neuen Trainer finden. Timo Schulz ist gekommen. Und jetzt, wir wissen, wie es geendet ist. Wir haben eine komplette Halbserie mit ihm gesehen. Plus ein Spiel noch aus der Hinrunde. War denn das jetzt eine gute Entscheidung im Nachhinein?
Nö, also
Okay, nächste Frage.
Nein, ich denke halt einfach, also ich weiß halt nicht, ob man zwingend hätte Schulz holen müssen oder ob man halt wirklich nicht gesagt hätte, pass auf, lass uns das halbe Jahr irgendwie interimsweise mit gegebenenfalls eigenem Trainer aus der Jugend und so weiter das bestreiten tatsächlich, um dann eben zu schauen, okay, wir gucken dann tatsächlich nach einer langfristigen Lösung, ob das dann auch langfristig interne Lösung ist. Was ich schon mal gut finde, das muss ich ja ganz ehrlich sagen, ist, dass man Timo Schulz jetzt nicht direkt schon wieder einen Dreijahresvertrag angeboten hat. Ne? Also das muss man ja auch, weil das wäre eigentlich auch typisch FC gewesen. Aber dass man halt gesagt hat, es ist erstmal bis zum Sommer und dann setzt man sich zusammen und überlegt, wie es weitergehen könnte. Und ich muss dazu sagen, ich könnte mir, und das ist ein anderer, also ich könnte mir Timo Schulz schon in der zweiten Liga vorstellen, aber er ist halt jetzt für mich auch eben nicht der, also ich meine, er hat mit Finkrefe hat er dafür gesorgt, dass er tatsächlich Stammspieler geworden ist als junger Spieler. Du hast, wie gesagt, jetzt zuletzt auch mit Damien Downs, der auch die entscheidenden Tore, sei es in Gladbach oder gegen Union gemacht hat. Aber er hat schon dafür gesorgt, dass eben auch ein paar junge Leute hochkommen. Und bei ihm, und das war ja auch eine Sache, die er damals beim FC St. Pauli ja sehr stark gemacht hat, eben auf die Jugend gesetzt, die Jugend hochgeholt hat und so weiter und so fort. Ich glaube, das könnte nochmal spannend sein in der aktuellen Situation, in der du dich befindest, dass du halt sagst, du musst halt mit den jüngeren Spielern auflaufen. So. Wie gesagt, ob das dann Schulz sein muss oder, wie gesagt, jemand intern, der halt die jungen Leute eh kennt aus dem Verein. Da weiß ich tatsächlich nicht, was da auch künftig besser sein sollte. Aber ich glaube nicht, dass wir hätten Schulz holen müssen. Ich war damals an dem Punkt, als er kam, ich meinte, oh, ich glaube, das ist eine gute Lösung. Aber ich auch damals schon, die Hoffnung war ja fast schon nicht mehr da. Also es war ja im Winter eigentlich auch schon fast, du steigst ab. Weil du hast ja nichts gesehen, woran du dich irgendwo langhangeln kannst. Also es war ja schon einfach sehr, sehr düster zu dem Zeitpunkt.
Ja, das stimmt natürlich. Also 11 Punkte hatte man nach der Hinrunde dann und logischerweise, also nachdem man einen Punkt hat man sich noch geholt nach der Winterpause, also 10 Punkte waren es quasi im Dezember, als dann Baumgart entlassen wurde. Es gibt natürlich mehrere Aspekte, die ein Trainer erfüllen muss. Da hast du vorhin schon die Außendarstellung, auch wie man an der Linie coacht, hast du schon genannt. Das ist, war ein krasser Unterschied zu Steffen Baumgart, muss man wirklich sagen. Und Timo Schulz hatte da auch sehr schnell ein Etikett auf sich, der nette Herr Schulz. Und er hat ja dann mit allem versucht, da irgendwie gegen zu argumentieren, indem er einen Jugendspieler zum Beispiel vom Bus geworfen hat, der nicht mal im Kader war und dann aber zu einer Hochzeit gegangen ist und der gesagt hat, okay, gut, du darfst jetzt zum 34. Spieltag nicht mitkommen. So nett ist der Herr Schulz gar nicht. Wo man sich dann auch denkt, ja, vielleicht über Kompensation, aber da bin ich jetzt in den Details auch nicht drin. Aber du hast gesehen, da war definitiv ein großer Unterschied zu Baumgart da und da hat vielleicht auch etwas nicht zum FC gepasst. Was das Spielerische angeht, bin ich ehrlicherweise noch völlig lost, weil man hat so zwei Dinge gesehen. Das erste war, dass es sich so viel erstmal gar nicht verändert hat. Also erstmal ging es los und das war im Grunde selbe Aufstellung und selbe System und so weiter. Aber dann schrittweise doch. Und es haben sich Dinge verändert, mit denen andere Teams Erfolg hatten, nämlich Ballbesitzspiel. Wir spielen uns flach hinten raus, wir versuchen eben, also doof gesagt, nicht jeder Abstoß wird irgendwie lang nach vorne gepölt, sondern erstmal stehen sie alle links und rechts vom Strafraum und man versucht es eigentlich zu lösen. Und dann sind dabei halt Fehler passiert, da sind Gegentore gefallen, was halt da eigentlich, was ja halt hin und wieder passieren kann in solchen Situationen. Und ich bin ehrlicherweise hin und her gerissen, weil auf der einen Seite finde ich das gut, einen spielerischen Ansatz zu nehmen, weil die ganze Liga sich dahin gerade entwickelt. Diejenigen, die das können, die haben Erfolg. Diejenigen, die das nicht können, weiter nur lang nach vorne schießen, die haben keinen Erfolg. Die Frage ist halt nur, wie soll sowas funktionieren, wenn man vorne keine Stürmer hat?
Du sagst es tatsächlich. Also die Liga entwickelt sich dahin und die, die das Spielmaterial haben, die können das. Der FC ist halt einfach scheiße. Also das.
Aber hätte er einen Plan B gehabt? Also der Plan B wäre gewesen, Sandsäcke rund um den Strafraum aufbauen und hoffen.
Genau. Also und das war ja auch zum Schluss, man muss ja auch die letzten Spiele jetzt wieder sagen, es war ja dann eben ja auch nicht mehr so, wie du gerade gesagt hast, dass man es spielerisch lösen will. Also wenn ich mir die letzten Spiele angeguckt habe, dann war es ja wirklich einfach nur so Schwebeabschlag nach vorne. Irgendwie, Ball landet eh mal beim Gegner, da müssen wir nicht drüber reden, aber das war ja genau das. Also es wurde halt irgendwie nach vorne gespielt, irgendwie an 16er über die Flanken rein. Oh, Ball ist beim Gegner. Also da kam ja auch, und das ist ja auch so massiv, es kam ja einfach auch keine Pässe an. Also es war ja wirklich, das war ja ein katastrophales Passspiel auch im Mittelfeld. So, also wenn du versucht hast, es spielerisch zu lösen, hat es ja auch nicht funktioniert, weil einfach die Qualität fehlt. So, weil der eine nicht für den anderen gelaufen ist. Also ich habe so oft den Fernseher angeschrien, weil ich wirklich gesagt habe, da läuft keiner mit. Also da geht es davon, es läuft keiner mit. Die laufen nicht für den anderen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Zum Teil, also jetzt gerade auch zum Schluss hin, kann man ihm zwischendurch auch den Vorwurf machen, so, okay, da erwarte ich mehr, wie eben schon gesagt. Aber ich kann ja nicht mehr erwarten, wenn ich eigentlich weiß, die können nicht mehr. Und das ist eben genau das, was beim FC auch zum Schluss der Fall war. Es hat einfach, die Qualität hat auf jeder Position gefehlt. Und das zieht sich halt durch die komplette Saison. Und das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dann ist es egal, ob da ein Baumgart oder ein Schulz ist. Dann ist es egal, ob du mit Dreier-, Vierer-, Fünferkette spielst. Dann ist es egal, ob du mit ein oder zwei Stürmern spielst. Wenn die Qualität nicht da ist, dann hast du es in der Form nicht verdient, in der Bundesliga zu sein. Und das hat der FC sehr gut gezeigt.
Ich meine, hinten raus definitiv. Also allein die, wie viel sind es, 28 geschossenen Tore jetzt am Ende der Saison? Ja, also ja. Worüber sprechen wir hier eigentlich? Aber was ich halt schon nochmal interessant finde, wenn man jetzt quasi auf die Saison zurückblickt, ist, wie viel Anlass es immer wieder gab zu hoffen. Beim FC. Also ich gucke in die Spiele hinten rein. Man hat gegen Dortmund eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, auch wenn es ein 0-4 war. Gegen Wolfsburg. Alidou schießt mit einem Freistoß die Führung. Direkt danach fällt halt der Ausgleich, aber danach pariert Schwäbe das Wenige, was Wolfsburg hinkriegt. Punkt mitgenommen. Gegen Eintracht Frankfurt. Gewonnen zu Hause. In Hoffenheim. Dieser Freistoß von Finkgräfe. Und dann passiert aber halt das, und das hat sich halt leider so oft wiederholt, dass man halt jetzt im Nachhinein sagt, ja, logisch, dass die abgestiegen sind, aber damals wusste man ja nicht, dass das jetzt immer so sein wird. Wenn was Gutes passiert, passiert was Schlechtes. In dem Fall Nachspielzeit, Ausgleich, 1-1, keiner weiß warum. Heimspiel gegen Werder Bremen, langweiligstes Spiel auf diesem Planeten. Werder wollte gar nichts und gewinnt halt 1-0, weil sie einfach auf den Fehler warten, und der kommt sogar von Marvin Schwäbe in diesem Spiel. In Stuttgart, Alidou hat Riesenchancen, mit einem Stürmer gewinnt Köln das. Stuttgart spielt eine richtig schlechte erste Hälfte, am Ende einen Punkt mitgenommen. Gegen Leverkusen, gut gestartet, nach 15 Minuten rote Karte gegen Thielmann, dann geht der ganze Bums geht dahin. Und so könnte ich jetzt noch weitermachen. Und das ist nämlich das, man war ja immer wieder nah dran. Man hat immer wieder dran gerochen. Und klar, im Nachhinein setzen wir uns hin und sagen, die Spieler waren nicht gut genug, die Trainerentscheidung war nicht richtig. Alles ist, ich zitiere dich, eine Vollkatastrophe. Aber so hat sich's ja, es hat sich zwar so angefühlt von den Ergebnissen her, aber man konnte immer wieder diese Hoffnung haben. Und so erklärt sich vielleicht auch dann, warum dann der FC in der Phase, in der er dann wirklich schlecht gespielt hat, dann auf einmal Spiele gewonnen hat. Du gewinnst gegen Union und keiner weiß warum. Du gewinnst gegen Bochum und keiner weiß warum. Also diese Spiele, mit denen man immer wieder am Leben geblieben ist, vielleicht kamen die auch daher, weil man hat halt vorher bei manchen Spielen verloren oder unentschieden gespielt und wusste eigentlich, also man wusste warum, nämlich individuelle Qualität war meistens das Problem. Aber das wollte ich eben nochmal so rausarbeiten, dass es ist ein verdienter Abstieg und es ist ein klarer Abstieg und doch zeigt sich eigentlich, und ich weiß nicht, was das für die Bundesliga aussagt, dass man sowohl gegen Top-Teams als auch gegen Teams, die in der eigenen Tabellenregion sind, Grüße nach Gladbach, dass man da eigentlich schon relativ nah dran war in vielen Spielen.
Ja, und das ist tatsächlich auch ein Phänomen, was sich die letzten Jahre beim FC halt auch so ein bisschen durchgezogen hat. Wenn du das Spiel nicht selber machen musst und gegen Mannschaften gespielt hast, die oben in der oberen Tabellenhälfte stehen, da hast du meistens gut ausgesehen, tatsächlich. Weil du da eben genau dieses ne, auf Fehler gegebenenfalls gelauert und so weiter. Du musstest aber das Spiel nicht selber machen. Hast dann vielleicht mit einer, auch damals mit einer guten Standardsituation, mit einer Ecke und so weiter, dann da auch eben die Buden gemacht. Oder wie gesagt, du hast es gerade erwähnt, der Freistoß von Finkrefe, ne? Also über Standardsituationen dann eben. Was tatsächlich für mich, also ne, auch nochmal, ich habe tatsächlich nochmal geguckt, für mich Rückrunde war tatsächlich, wo ich eigentlich dachte, okay, jetzt ist es endgültig vorbei, war dann der 26. Spieltag gegen Leipzig, weil wir da tatsächlich den Tabellenplatz in Mainz getauscht haben. Das bedeutet, wir sind vom Relegationsplatz auf den Abstiegsplatz und das war für mich, okay, jetzt haben wir es halt nicht mehr in der eigenen Hand. Und dann muss man halt ganz klar sagen, dann kommt das Spiel gegen Augsburg und denkst du, ja, okay, in Augsburg einen Punkt holen, alles gut und so weiter und so fort. Aber du guckst ja auch immer auf Mainz. Also du musst dann halt auch immer, du kannst es ja nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Das bedeutet, du bist ja auch davon abhängig, dass auf den anderen Plätzen auch was passiert. Dann gewinnst du dieses Spiel in Bochum, wo du halt wirklich denkst, okay, also das war für mich diese Hoffnung, wo ich dachte, okay, jetzt nochmal raus. Dann kommen die Bayern, verlierst gegen, also beziehungsweise ne, fährst nach München, verlierst. So. Und das, was ich sehr lustig fand, wir haben davor alle gesagt, wir verlieren gegen Bayern. Und danach war tatsächlich so kurz das Gefühl, okay, jetzt ist es endgültig vorbei. Und dann kommt Darmstadt. Und Darmstadt war für mich eine absolute Frechheit. Und das ja, muss man einfach,
das war das Spiel,
weil da ist genau der Punkt. Gewinnst du das? Tauschst du wieder mit Mainz und es ist wieder aus eigener Kraft hier raus. Das Darmstadt-Spiel war. Also das war so ein bisschen Dolchstoß tatsächlich. Also das war, dann war vorbei. So. Und dann fährst du nach Mainz, wo du eigentlich sagst, das wäre das Spiel gewesen, wo du wieder die Plätze getauscht hättest, spielst da nur unentschieden, spielst dann zu Hause unentschieden gegen Freiburg. Und dann war ja, wie gesagt, dieses Unionsspiel, was, also ich hatte tatsächlich beim Unionsspiel nach dem 3-2 eine Panikattacke. Das war wirklich so, ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich habe hier eine Viertelstunde gesessen und habe wirklich war völlig, völlig am Ende emotional. Und das ist das, was ich meine. Du hast gerade in diesen Spielen, vom 26. Spieltag, wo du eigentlich denkst, es ist vorbei, hast du alle zwei Spieltage wieder diesen Funken Hoffnung gehabt. Diesen Funken Hoffnung, es hätte noch immer Jote Jange. So, und dann rettest du dich, das muss man sich mal überlegen. Du bist eigentlich abgestiegen. Und dann schaffst du es, das alles zum letzten Spieltag rauszuzögern. Und das jetzt Heidenheim, wir müssen nicht über Heidenheim reden. Also wir haben letzte Woche Podcast mit Tobi Escher aufgenommen, der uns auch nochmal, also kann ich auch nur empfehlen, die Folge, auch nochmal erzählt hat. Und Tobi Escher sagte auch tatsächlich so, es tut mir ja sehr leid, aber der FC ist einfach wirklich schlecht. So, ja, danke, Tobi. Danke. Der uns aber auch über Heidenheim gesagt hat. So, die werden nicht müde. Die werden laufen. Das ist tatsächlich eine der laufstärksten Mannschaften der Liga. Und ich bin ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir in Heidenheim irgendwas holen. So, aber du musstest ja noch damit rechnen, dass gegebenenfalls eben gerade Union gegen Freiburg verliert. Also das war ja auch, das kommt ja auch noch hinzu. Und dann steht es halt nach einer Viertelstunde 2-0. Und das war dann wirklich, okay, es ist dann auch vorbei. Also es ist danke, dass es jetzt vorbei ist. Und das Krasse ist halt, dass trotz dieser Gefühlslage, dass du eigentlich schon seit dem 26. Spieltag wusstest, du bist abgestiegen. Was ich ganz zu Beginn gesagt habe, dieser Funken Hoffnung, der da ist. Und so sehr das Fußball ausmacht, dass es dann trotzdem noch wehtut, obwohl du dir sicher bist, obwohl du eigentlich schon damit abgeschlossen hast. Plus halt, wie gesagt, alles, was jetzt noch drumherum kommt. Ja, also ich glaube tatsächlich, das ist der härteste Abstieg, den der FC je verkraften muss. Hm. Punkt.
Mit den dazukommenden Gesamtumständen, glaube ich, kann man da sehr guten Case für machen. Dieses Darmstadt-Spiel, ich fand das interessant, dass du es nochmal angesprochen hast, weil das war ja wirklich, das war die einzige Partie in der ganzen Rückrunde, wo man gesagt hat, na okay, das müssen sie gewinnen. Und die zweite Partie, wo man dann gesagt hat, die müssen sie unbedingt gewinnen, das war dann eben 34. Spieltag. Klar waren auch die Heimspiele gegen Bochum und gegen Union wichtig, aber da war es schon so, dass man sich gedacht hat, boah, hoffentlich verlieren sie da nicht. Weil dann ist es nämlich komplett vorbei. Darmstadt war halt, jeder hat halt gesehen, Darmstadt 86 Tore kassiert in der Saison. Und dann dachte man, naja gut, also wenn man gegen irgendjemanden ein Tor zieht, dann ja wohl gegen diese Defensive. Kann es sein, dass ein Problem dieser Saison auch war, dass in den Spielen, in denen der FC mal nicht klarer Außenseiter war, also eben dieses Darmstadt-Spiel, und Heidenheim war mal ein Außenseiter, aber da war halt der Druck schon, also krasser ging es ja nicht. Dafür ist dieses Team nicht gemacht gewesen, kann es sein?
Nein, nein, überhaupt nicht. Ich glaube, es war dann auch eben dieser Druck, der da auch schon auf den Schultern gelastet hat. Also das muss man ganz klar sagen. Und da sind wir wieder beim Punkt, dass ich mir von einem Kainz als Kapitän und schon so lange beim FC dann auch ein bisschen mehr erhofft habe. Also dass er eben dann in so ein Spiel geht und sagt, ganz ehrlich, es ist Darmstadt. Also dann auch wirklich genau mit diesem Mindset. Es ist Darmstadt, die eben die meisten Tore kassiert haben, die wirklich seit, ich weiß gar nicht, bis dahin 18 Spielen nicht gewonnen haben oder so, irgendwas war. Ja. Und dann da reinzugehen. Und was ich halt so bezeichnend fand, also wenn man sich das nochmal anguckt, es fällt das 1-0 für Darmstadt. Und der FC, also wie gesagt, selbst der Kapitän steht da und lässt den Kopf hängen. Und ich denke mir so, so kannst du doch nicht auftreten. Mhm. Und das ist halt genau das, was ich meine. Dieses, und deswegen finde ich es immer noch stark, wie die Fanszene auch der gesamte Rückrunde hinter dem Verein gestanden hat. Also wirklich durchgehend. So. Aber ich habe mich wirklich so oft genau darüber aufgeregt, weil das sind die Spiele. Und wie gesagt, dass du das verlierst. Ja, Haken dran. Aber nicht auf die Art und Weise. Also das ist halt genau der Punkt. Und für mich war das, also die Fans haben nicht resigniert, aber für mich haben tatsächlich, also der FC hat tatsächlich mit dem Runtergehen auf Platz 17, haben sie resigniert.
Hm. Ja, das stimmt.
Ich glaube nicht, dass sie das Gefühl hatten, wir können es aus eigener Kraft schaffen, weil es eben genau so war, dass du wusstest, die Flanken gehen nach vorne, wir können die Tore, also wer soll die Tore erzielen? Ich glaube, das war, in allen Köpfen war das drin. Und deswegen hast du es dann vielleicht versucht über Standardsituationen, ne? Wie gesagt, Kainz, 5 Tore, zweitbester Torschütze, 5 Elfer. Mhm. Das ist einfach, das ist ja Wahnsinn, tatsächlich. Und dann, wie gesagt, wenn dann eben die Verletzungen, ne? Wie gesagt, mit Selke, der dann einfach auch fast die komplette Rückrunde ausfällt, ist halt auch nochmal ein Punkt. Ich glaube, dass wir schon mit ihm noch das ein oder andere Tor mehr geschossen hätten. Ob es dann am Ende gereicht hätte, alles hätte wenn und aber. Also da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube schon, dass er, also dass zumindest ein Selke jemand gewesen wäre, der in dem ein oder anderen Spiel gegebenenfalls was unentschieden ausgegangen wäre, vielleicht nochmal irgendwie hätte das Tor machen können.
Ja, aber auf jeden Fall eine Verbesserung gewesen zum Start. Genau. Und das war ja auch, also wir haben jetzt das Thema Verletzung, sind wir jetzt immer wieder gestreift, weil du kannst nicht über den FC sprechen, ohne über Verletzung zu sprechen. Aber das muss man halt nochmal klar herausstellen. Selbst nach diesen gewonnenen Spielen gegen Bochum, gegen Union, es war immer so, dass danach jemand mit Eisbeutel am Knöchel vom Platz getragen werden musste, direkt nach dem Jubel mit den Fans. Also nicht mal aus diesen Erfolgserlebnissen ist man ohne Verletzung rausgekommen. Und das ist halt auch einfach eine solche, was willst du dagegen unternehmen, dem steht man machtlos gegenüber. Und das bringt uns ja zu der Frage, mit der wir letztlich eingestiegen sind in dieses Unterkapitel. War oder ist Timo Schulz der Richtige? Wir nehmen jetzt auf am Pfingstmontag, am Mittag, wird wahrscheinlich am Donnerstag erscheinen diese Folge. Ja, was würdest du sagen? Ist er jetzt auch der Richtige für die zweite Liga?
Nein, also sehe ich tatsächlich nicht. Ich sehe bei Schulz, ich habe keinen Ansatz gesehen, wie er wirklich spielen möchte. Also ich hab keine Verbesserung zu Baumgart gesehen. Und ich weiß nicht, wer es, also wir haben gestern bei uns im Podcast auch darüber diskutiert, ob man vielleicht jetzt so jemanden bräuchte wie, und es tut auch echt weh, sowas zu sagen, aber wie ein Friedhelm Funkel tatsächlich. Ja, aber wenn sowas schon kommt, das ist ja genau das. Also, weil wer, also zum einen, da sind wir wieder beim Punkt, wer tut sich den FC freiwillig an? Also, es ist auch ein Thema. So. Was ich halt ganz klar sehe, ist, es muss jetzt tatsächlich erst ich hoffe, dass in den nächsten 1 bis 2 Wochen final feststeht, wer im Kader bleibt und wer geht. Also das ist tatsächlich, dass du dann halt mit dem Material, was da ist, genau überlegt, okay, wie kannst du mit den Spielern, die da sind, spielen? Also was ist da tatsächlich dann die beste erste Elf, in welcher Form auch immer? Und anhand dessen einen Trainer suchst, der damit spielen kann und das auch will.
Ja klar, so. Weil der neue Trainer, ja? Der kann nicht sagen, ich brauche die 5 Spieler.
Richtig. So. Und deswegen bin ich halt an einem Punkt, wo ich halt sage, dass ich halt auch nicht weiß, ob gegebenenfalls eine Lösung intern sinnvoll ist, weil eben viele aus der eigenen Jugend und wenn man dann gegebenenfalls mit einem Trainer der Jugend oder wie gesagt mit Pavlak, der ja Co-Trainer auch war, aber der ja auch viel die Jugend kennt, damit in die neue Saison geht. Also bin ich auch ehrlich, es ist für mich gerade noch ein bisschen frisch, das alles so abzuwägen, was ja. Da jetzt die beste Lösung wäre.
Musst du ja zum Glück auch nicht entscheiden und wir wissen es auch noch nicht. Wer war denn, mein Gott, wie peinlich, Matthias Schatz, war das nicht der als Trainer dann woanders hingegangen ist und der immer genannt wurde? Nee, mit wem verwechsel ich ihn gerade? Es gab doch immer einen ehemaligen FC-Spieler, der dann bei irgendeinem Regionalligisten, glaube ich, in der Region Erfolg hatte und der eine Zeit lang wurde der immer genannt, wenn es um neue FC-Trainer geht und jetzt gar nicht mehr.
Oder ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch, aber...
Ja, wahrscheinlich ist es dann auch falsch, weil du wüsstest.
Mist, jetzt fällt mir die außer es ist ein Spieler, den ich komplett verdrängt habe, weil ich denke, um Gottes Willen, nein.
Ja, okay, ich versuche das mal irgendwie noch rauszufinden. Ja, wir haben da auch schon mal drüber geredet, aber wir wollen ja dann auch irgendwann müssen wir ja diese Saison abschließen und sie soll ja auch abgeschlossen werden. Lass uns mal zu den Saison Awards kommen. Mhm. Beginnend mit dem MVP. Wer ist denn dein MVP dieser fürchterlichen Saison?
Es ist ja immer bitter, bei so einer Mannschaft um Abstieg genau diese Leute rauszuholen. Für mich aber tatsächlich Jeff Chabot. Also muss ich ganz klar sagen, wie der sich in der Saison entwickelt hat. Wir haben ihn letzte Saison alle noch vom Hof gejagt und er hat sich dieses Jahr einfach für mich als kompletter Führungsspieler rausgestellt. Hat so gut es geht hinten dicht gemacht, ist vorangegangen. Also er war genau derjenige, wie ich mir eigentlich auch alle anderen 10 auf dem Platz gewünscht hätte. Der sich wirklich in jeden Zweikampf geschmissen hat, der gekämpft hat, der geackert hat. Und deswegen auch da, also ich kann verstehen, wenn er den Verein verlässt, weil er auch, also zumindest für die zweite Liga, dann auch einfach zu gut wäre. Und ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute, weil er ist, wie gesagt, einer derjenigen, der ja die Saison wirklich wusste, was dran hängt und alles gegeben hat. Mhm.
Finde ich eine sehr, sehr gute Wahl und du stimmst damit auch überein mit 38% der HörerInnen. Die haben auch Chabot als MVP gewählt. Danach kam dann Marvin Schwäbe und dann, ja, spaltet es sich schon auf. Florian Kainz ist, glaube ich, auf Platz 3, aber sehr eng.
Ach du Scheiße, Entschuldigung.
Mit 8,4% der abgegebenen Stimmen. Also deswegen ganz langsam. Wer ist der Unsung Hero der Saison?
Da habe ich tatsächlich Schwäbe, weil ich glaube, ohne Schwäbe, ja, wären wir wahrscheinlich deutlich abgeschlagen letzter gewesen. Und er hat immer noch versucht, irgendwie da so ein bisschen Stabilität hinten reinzubringen. Das ist halt auch nicht immer funktioniert, okay. Aber auch da, ich wünsche ihm alles Gute.
Ja, okay. Ich verstehe das sehr gut. Übrigens habe ich hier verzweifelt versucht, diesen Trainernamen zu finden, aber wenn man Trainer ex-Köln und dann egal welchen Suchbegriff eingibt, man kriegt wahnsinnig viele sehr lustige Artikel. Man wird auch erinnert an sehr, sehr viele ehemalige Trainer, die es mal bei Köln gab, Marcel Koller und Co. und so weiter und so fort, aber ich habe es jetzt leider nicht gefunden. Aber ich weiß noch, wir haben, naja, die Hörerinnen und Hörer, die werden es wahrscheinlich innerhalb von 30 Sekunden korrigiert haben. Ja, was müssen wir noch abfrühstücken? Den Moment der Saison und die Momente der Saison vielleicht.
Das ist halt schwierig bei so einer Saison, ne? Ja, ich muss ganz klar sagen, also für mich die zwei Spiele, Nachspielzeit, Bochum und Union. Also ich glaube, dieses, die haben genau das, was Fußball ausmacht, was Fansein ausmacht, haben diese beiden Spiele einfach komplett verbunden. Also dieses in der Nachspielzeit ein Spiel drehen, mit diesem Funken Hoffnung, den du da noch hast. Ja, aber sonst lässt sich da jetzt nicht so viel Positives rausarbeiten.
Ja, so ehrlich muss man sein. Und was ist dann das GIF der Saison?
Ja, für mich ist es der Facepalm von Big Picard.
Stimmt. Ja, sehr gut. Ja, das
also in jeglicher Situation, ne? Sei es die Spiele, sei es das Kassurteil, sei es die Aussagen vom Verein. Also ich glaube, da kann man einfach wirklich nur die Hand vors Gesicht schlagen.
GIF, wunderbar gewählt. Stimmt total. Wenn du jetzt tippen müsstest, und es kann ja nichts anderes als ein Tipp sein, an den entscheidenden Positionen, Präsident, sportlicher Sportdirektor, Trainer, also drei Positionen, sage ich jetzt mal. Wie viele von diesen drei werden auch in die Zweitligasaison gehen und werden am ersten Spieltag der zweiten Ligasaison in Amt und Würden sein?
Also ich glaube nicht, dass Schulz bleibt, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Verantwortlichen wie Keller und Präsidium noch da sein werden. Ja.
Eine zweite Chance ist ja vielleicht auch... Ja, ich meine, ich tue mich selber schwer, damit den Rauswurf von irgendjemandem zu fordern. Aber man muss schon sagen, die Saison war ein Clusterfuck. Also das war ja von vorne bis hinten scheiße, aber halt mit Ansage. Also wenn sogar der Max hier in München mitkriegt, das sieht mit dem Kassurteil nicht so gut aus, dann muss sich der FC schon die Frage stellen, warum er so eine Transferperiode hinlegt, auch wenn ich weiß, dass man keine Kohle hat. Das ist mir komplett bewusst. Aber selbst dann hätte es vielleicht sogar Lösungen gegeben. Also ich weiß, dass das jetzt ein bisschen sich anhört wie Fußballmanager spielen, aber du weißt doch, welche Kaderwerte du noch hast und dann musst du halt Marvin Schwäbe verkaufen und Jonas Urbik nicht verleihen, sondern der muss halt dann direkt erste Liga spielen, weil so schlecht soll der nämlich nicht sein, nach allem, was ich gehört habe.
Richtig. Bin ich ja auch froh, dass er wiederkommt. Also gibt ja so ein paar, die tatsächlich wiederkommen. Lemperle ja auch, also du hast ja noch so ein bisschen was, aber es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Ey, ja, aber wirklich. Und das ist aber auch gleichzeitig irgendwie alles sehr frustrierend, aber umso froher bin ich, dass wir jetzt irgendwie dann doch an dem Ende angekommen sind, weil das war jetzt sogar für mich anstrengend, Saskia. Das kann ich für dich vorstellen. Es ist einfach, ja, es ist so schade. Ich meine, es ist immer so im Rasenfunk Royal, dass ich quasi Vereine und damit auch Gäste verabschieden muss und mir denke, ach Mann, das ist wirklich schade, dass ich bei der zweiten Liga nicht so viele Sendungen machen kann wie zur ersten Liga. Aber beim FC sind die Sorgenfalten halt wirklich nochmal tiefer, weil halt diese reale Gefahr des Durchrutschens in die dritte Liga besteht. Und das einzige Gute ist, glaube ich, dass alle diese Gefahr sehen. Außer wir stellen jetzt fest, die beim FC, die Verantwortlichen, denken wieder, na, das wird alles super. Aber ich hoffe eigentlich, dass sie diese Gefahr auch sehen, weil die Voraussetzungen sind echt hart. Aber es wird schon irgendwie gut gehen, weil der FC hat eine Kraft. Und das hat man doch in der Saison auch gesehen. Viele andere Vereine wären schon am 25. Spieltag abgestiegen gewesen. Aber der FC hat irgendwie immer wieder seine lebenserhaltenden Maßnahmen verlängern können. Und dann wird es auch in der zweiten Liga klappen, Saskia.
Ja, ja. Schauen wir mal. Also, wie gesagt, wir müssen tatsächlich schauen, dass wir einfach nur die Hinrunde nicht als letzte abschließen. Das klingt so hart, wie es ist, aber ja.
Na, okay.
Es wird tatsächlich. Deswegen habe ich gesagt, also wir müssen jetzt einfach gucken, in den nächsten ein bis zwei Wochen hätte ich gerne Klarheit, wer bleibt und wer nicht, um dann wirklich in die Planung für die neue Saison zu gehen. Aber ich habe jetzt auch nach all dem sehr, sehr, sehr wenig Hoffnung tatsächlich. Das macht es eben halt auch so schwer.
Ach, jetzt sind wir doch wieder auf eine negative Note rausgegangen.
Nein, aber es ist immer wieder ein Fest, mit dir zu reden.
Ja, mich hat es auch gefreut. Vielen, vielen Dank. Ich werde natürlich verlinken. Ich werde verlinken den Kicker-Artikel zu Olympia. Ich werde unseren Cast-Fokus verlinken. Ich werde Tobi bei euch bei Trotzdem hier verlinken. Danke dir, liebe Saskia, dass du mit dabei warst im Rasen.
Sehr gerne.
Es hat im Rahmen der Möglichkeiten sehr viel Spaß gemacht. Und ich danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für euren Support. Alles hier im Rasenfunk ist von euch finanziert. In der Folge möchte ich mich bedanken bei Desiree, Christoph, Danis, Flora, Eagle, Ort, Flatterhand, Tristan, Philipp Neher und Steffen K. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und haben auf rasenfunk.de/supportersclub uns finanziell unterstützt. Ganz herzlichen Dank dafür. Wenn euch EM-Folgen interessieren, dann abonniert den Rasenfunk-Nationalteams-Feed und ansonsten gibt es auf rasenfunk.de und in diesem Feed Sendungen zu allen anderen Bundesligisten dieser Erstligasaison und zur Taktik und zu Torhütern und zu Schiedsrichtern wird noch was kommen. Also ihr werdet wie immer reichhaltig bedient hier im Rasenfunk. Empfehlt uns sehr gerne weiter, bleibt uns gewogen und vor allem bleibt gesund. Bis bald, macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz ehrlich, wer hört sich den Scheiß denn an?